Mit dem Fahrrad in Berlin und Umgebung. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Touren, Trends, Service, Verkehrswende. Wo Radausflüge am schönsten sind. Welches Zubehör dazugehört. Wie die Inspektion gelingt. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und einen recht schönen guten Tag. Hier sind wieder wir.
Die Mutmacher.
Die Mutmacher und heute mit einer Spezialausgabe zum Wochenende. Wir haben nämlich einen ganz prominenten Gast, lieber Lothar Wieler. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, der Mann, der Deutschland unter anderem mit durch die Pandemie gesteuert hat. Wir müssen vorneweg einmal den Legal Disclaimer machen. Lothar, wir kennen uns und zwar länger als manche Hörer auf der Welt sind. Das ist schon mal so um die 35 Jahre her.
Also wir haben uns kennengelernt Mitte der 1980er Jahre. Ich kann ja nicht mehr genau das Jahr sagen.
So, und du warst Mitbewohner einer Studenten-WG. Ich war quasi Gast, ich wohnte drüber.
Und es war, glaube ich, eine reine Männer-WG, ne?
Das war ihr Erfolgsgeheimnis. Ohne Quatsch, als die erste Frau eingezogen ist, gab es nur noch Ärger. Und zwar gar nicht mit der Frau, sondern wegen der Frau. Also egal, wir wollen jetzt hier nicht über Evolutionsbiologie reden. Und ich kann mich erinnern, wir Geisteswissenschaftler saßen in der Küche, haben Bier getrunken und geraucht und Lothar kam damals schon mit diesem gewissen gravitätischen Ernst in die Küche und man wusste, der kann was, der wird was. Hast du uns auch so als Hänger wahrgenommen?
Nee, ich hatte ein ziemlich anstrengendes Studium einfach. Das war der große Unterschied,
glaube ich. Wir nicht.
Ich hatte nicht das Gefühl, ne? Und Tiermedizin ist ein relativ intensives Studium zum Lernen und so. Das hing hauptsächlich damit zusammen. Ich wäre genauso cool gewesen.
Aber als wir die großen Partys gemacht haben, warst du immer dabei. Exakt. Und es war eine tolle WG eigentlich.
Ja, ne? Es war eine fantastische WG. Vor allen Dingen war es eine WG, die so unterschiedliche Typen zusammenbrachte.
Klaus Hölzenbein, später Sportchef der Süddeutschen Zeitung, Detlef Hacke vom Spiegel, Harry Hartmann bei BMW, Georg Esterhus, also du,
Stefan Oschmann,
der Merck-Chef geworden ist. Ja. Dein bester Kumpel war eigentlich damals Thomas Gurtner, ne?
Nee, mein bester Kumpel, das ist der Wolfgang Iranko gewesen. Ich weiß nicht. Und das ist er heute übrigens noch. Das ist ein exzellenter Skifahrer und ich bin immer glücklich, wenn er mich ab und zu mitnimmt und ich noch was von ihm lernen kann.
Ja, und Thomas Gurtner übrigens, der ist dann zum Internationalen Roten Kreuz gegangen. Ja. Ne? Der hat auch Medizin studiert.
Tiermedizin auch.
Ja, also exakt. Ihr wart so auf einem Level.
Ja, ja. So. Nur der konnte besser kochen als ich, deutlich besser, das muss man ja auch sagen.
Schweizer halt.
Ja, genau.
So Lothar, jetzt hast du dieses Land 14 Monate mit durch die Pandemie gesteuert, ein bisschen mehr. Wie ist das allgemeine Befinden? Du siehst eigentlich noch genauso, du bist der Einzige, der noch genauso aussieht wie früher.
Das ist natürlich nett, dass du das sagst, aber ich meine, du sollst nicht direkt mit einer Unwahrheit anfangen.
Das ist mein Beruf.
Aber wir sind alle erschöpft natürlich, das ist klar. Also wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch meine Familie, aber insbesondere die Mitarbeiter im RKI, klar.
1200 an der Zahl.
Naja, das sind ungefähr, ja. Und die Mehrheit von denen hat ja mehr oder weniger direkt oder indirekt was mit der Pandemie zu tun. Alleine, wir haben mehr als 350 Leute, die nur das Krisenzentrum bespielen. Und wir haben ja gar keine Krisenstruktur, sondern das ist ja das sind ja dann die Leute, die quasi umgeswitcht sind. Wir haben 9000 Schichten in der Zeit gefahren. Ja, wir reden von 7-Tage-Woche seit dem Mitte Januar, unabhängig, ob das Feiertage sind oder nicht. Und natürlich hängt damit eine Menge Verantwortung zusammen, eine Menge Druck, eine Menge Zeitdruck, Entscheidungsdruck. Und das ist schon nicht ohne. Und da kann ich auch nur sagen, ich bin extrem stolz auf meine Mitarbeiter und Mitarbeiter. Aber erschöpft sind wir alle, klar.
Jetzt fing das ja irgendwann an mit diesem Virus, ne? Das hat auch erst keiner ernst genommen. Wann fing das bei dir an, dass du dachtest, oh, da kommt was?
Ach, das kann ich nicht so genau sagen. Ich werde das immer gefragt.
Ja.
Zunächst ist die Erkenntnis dann gekommen im Januar irgendwann, dass dieses Virus eben von Mensch zu Mensch übertragen wird und damit potenziell sowas auslösen kann. Dann hat man gewisse Informationen, aber die Informationen sind ja zweiter Hand. Man bekommt sie aus einem anderen Land. Und wir haben auch einige chinesische Mitarbeiterinnen und wir haben immer versucht, vor Ort Infos zu kriegen, das war aber schwierig. Ja, ja. Da haben wir Zeitungen gelesen und so Posts und sowas. Aber irgendwann im Januar war es klar, dass das Virus eben aus dem Land raus ist. Mhm. Und dann war auch klar, dass es ein pandemisches Potenzial hatte. Dann hatte man aber noch die Hoffnung, dass es irgendwie eingegrenzt werden kann. Wir wussten zu der Zeit nicht, dass das Virus schon ausgeschieden wird, bevor Menschen krank sind. Das ist ein ganz entscheidender Gamechanger. Ja?
Ja.
Mhm. Wenn du, wir hatten immer die Theorie, wenn du krank bist, das hatten wir von SARS-1 gelernt, dann bleibst du eben zu Hause, dann bist du krank und dann kannst du dich selber schützen. Aber die Leute waren ja gar nicht krank. Teil von denen haben vorher Virus ausgeschieden. Und als das klar war, war klar, dass es ein pandemisches Potenzial hatte. Und dann war es eigentlich nur die Frage, wann es kommt. Und wir hatten natürlich auch noch ein bisschen die Hoffnung, dass man es vielleicht noch schnell eingrenzen kann. Wir haben die Ärzte sehr schnell sensibilisiert, wir haben sehr schnell Testsysteme aufgebaut. Wir haben unheimlich vieles ganz früh gemacht, auch gesetzlich Dinge geregelt mit Unterstützung vom BMG und so. Aber der richtige, also der, es war ein Tag, ich weiß das Datum nicht mehr genau, da war ich mit Minister Spahn in Italien, in Rom. Und da flogen wir zurück und dann kam die Durchsage, dass es einen Patient gibt in Heinsberg oben. In der Unik, und da war klar, das war nicht Karneval, da war klar, jetzt ist es da und zwar mit einer Wucht, die wir jetzt mit aller Macht eindämmen müssen. Ja.
Gab es in diesen 15 Monaten einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr oder mir reicht's oder so Flasche leer?
Ja, klar gab es mal so einen Moment, aber ist ja nur mein Job. Machen wir natürlich weiter, da habe ich mal ein paar Tage bin ich ausgestiegen, aber nee, das, wir ziehen das durch, ja. Wir ziehen das durch, solange es geht. Und wir werden bis wir die Pandemie kontrollieren, das wird irgendwann dieses Jahr der Fall sein, werden wir unser Ding weiter durchziehen, klar.
Du sagst es gerade, an diesem Wochenende dürfen Geimpfte und Genesene wieder etwas mehr. Das ist im Moment noch ein bisschen theoretisch, weil es hat ja noch gar nichts wieder auf. Du gehörst eher zu den Vorsichtigeren. Wenn man mal so eine Skala von super riskant bis super vorsichtig, dann bist du bei 1, würde ich dich irgendwo bei 2 oder 3 einschätzen. Also wenn super vorsichtig 1 ist. Ist das riskant, was da jetzt die Politik entscheidet? Bist du gefragt worden?
Ja, natürlich. Wir sind ja immer im Dialog, beziehungsweise wir sind ja eine Ressortforschungseinrichtung. Das heißt, wir schreiben auch entsprechende Berichte, wir beschreiben entsprechende Einschätzungen, ist ja klar. Und unsere Einschätzung ist gefragt und dann wird sie halt gelesen und genommen und entweder sie wird umgesetzt oder eben variiert, müssen ja Kompromisse geschlossen werden. Aber klar sind unsere Einlassungen wichtig. Also ich will dazu Folgendes sagen. Wir sind ja jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf einem guten Wege. Seit 2 Wochen etwa sieht man, dass bestimmte Zahlen nach unten gehen. Das ist ein guter Trend. Es ist aber erstmal ist kein stabiler Trend. Ich hoffe, dass das alle begriffen haben, dass das immer labil ist. Das Zweite ist, wir haben jetzt auch zunehmend Impfungen. Und das Impftempo ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja, wenn man jeden Tag mehr 100.000 Menschen impft, teilweise über 1 Million, ist das schon klasse.
Du bist Team Astra übrigens.
Ne? Ja, Team Astra. Ja. Ich bin über 60, darum habe ich Astra gekriegt vor ein paar Wochen. Und muss man aber ganz klar sagen, wir haben eine neue Virusvariante seit ein paar Monaten und diese Virusvariante ist ansteckender als die originären Varianten. Das heißt also, dieser sogenannte R-Wert, den inzwischen ja, glaube ich, jeder kennt, der liegt, wenn wir nichts machen würden, also quasi das nur laufen lassen würden, dann wäre der bei etwa 4 der R-Wert. Mhm. 4 heißt, einer steckt 4 andere an.
Mhm. Ja.
Die stecken dann wieder 16, klar. Also exponentiell. Mhm. Das heißt also, ist noch voll unterwegs, das Virus. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben etwa 8% der Bevölkerung sind geimpft, vollständig geschützt durch Impfung, dann sind eben 92% ja nicht geimpft. Dann haben wir noch 3 Millionen oder so, die sind genesen. Also der relevante Teil der Bevölkerung ist nicht geschützt. Mhm. Das heißt, wenn wir zu früh aufmachen, zu früh locker lassen, dann wird das wieder ansteigen, das Geschehen. Mhm. Das heißt, wir dürfen jetzt wirklich nicht die Nerven verlieren. Ja? Und wir haben das Ziel erreicht, wenn wir wirklich aufmachen können und ohne Sorgen sein können, wenn etwa 80% der Bundesdeutschen Immunität haben.
Das ist die Herdenimmunität.
Man nennt das Herdenimmunität, was ja eher tiermedizinischer Begriff ist, ich mag ihn nicht, aber Gemeinschaftsschutz, 80%, das ist eine Menge Zeug.
Ja.
Ja? Das heißt also, das dauert noch eine Weile und bis das nicht der Fall ist, müssen wir auf jeden Fall diese Grundschutzmaßnahmen, also dieses Maskentragen, Abstand halten, wo immer es geht, lüften und so. Diese Basics, die müssen so lange laufen lassen werden, weil wir sonst jederzeit auch immer wieder, es kann wieder zu ansteigenden Wellen kommen. Das ist ganz klar. Ja.
Und jetzt haben wir ja eben nicht nur eine Virusmutante, sondern wir haben ja mehrere aus verschiedenen Ländern auch, die sich ja auch teilweise unterschiedlich. Ich glaube, diese indische hat wieder neue Tricks, wie es sich dann doch einnisten kann und so weiter und so fort. Ja. Wie denkt man das mit?
Oder wie denkst du? Also das kann man ja nur, also zum einen kann man das natürlich bioinformatisch, kann man quasi modellieren oder so. Mhm. Das kann man tun. Und da kann ich eigentlich alle so ein bisschen beruhigen. Wir haben jetzt so viel erlebt in den letzten Monaten und haben so viele Variationen und Mutationen bei diesem Virus gesehen. Da scheint nicht so wahnsinnig viel zu passieren. Wir nennen das so eine konvergente Evolution. Da passiert mehr oder weniger immer so was Ähnliches.
Ja.
Also ich bin da optimistisch, dass da keine Variante kommt, die plötzlich ganz neue biologische Eigenschaften hat. Bei der indischen Variante können wir es noch nicht richtig einschätzen. Mhm. Diese Variante, die zunächst gefunden wurde in Südafrika, das ist die, die den größten Immunescape hat. Das heißt also, da wirkt die Impfung am schlechtesten. Aber die Impfung wirkt auch dagegen. Das ist ja auch wichtig zu sagen. Vielleicht überhaupt mal, um es klar zu machen. Also vor einem Jahr etwa, wenn wir darüber diskutiert haben mit Fachleuten über Coronaviren und untereinander, da haben wir gesagt, boah, wäre toll, wenn wir einen Impfstoff haben. Aber wir haben natürlich gar nicht damit gerechnet, dass der überhaupt in dem Jahr kam. Das ist ein sensationeller Erfolg. Mhm. Und dann haben wir damals auch gesprochen und haben gesagt, Mensch, wenn der so ein Virus, so ein sogenannten Atemwegsvirus, dagegen hast du in der Regel keine gute Immunität. Eine Grippeimpfung wirkt nicht so toll. Influenza-Virus, Streptokokken, ist auch nicht so super, wirken die nicht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn das nur 50-60% wirkt, dann sind wir schon glücklich.
Ja.
Und jetzt wirken diese Impfstoffe 80%, 85-90%. Das ist toll. Und die wirken alle sehr, sehr gut. Insofern ist das ein Riesenerfolg. Und mit diesen Impfstoffen kommen wir eben raus, aber da braucht es eine Zeit.
Ne? Ja. Und was macht man nun mit Menschen, die sagen, wir wollen nicht geimpft werden? Da gibt es ja, ich meine, seit es Impfen gibt, gibt es Impfgegner. Ne?
Ja, klar. Also es gibt Impfgegner, das ist so stabil, liegt das immer so bei 2-4% etwa, haben eine Menge Untersuchungen. Also ich rede jetzt nur von Deutschland. Mhm. In anderen Kulturkreisen ist das mehr oder weniger. Also wir haben ja, oder die Bundesregierung und auch wir im Robert-Koch-Institut selber, wir setzen natürlich darauf, auf den aufgeklärten Menschen, auf die Überzeugung, dass man von diesem Sinn des Gemeinschaftsschutzes, dass man das versteht und umsetzt. Ja. Mhm. Und die Impfbereitschaft ist momentan super hoch, ja, also sind wir sehr zufrieden mit. Der Run auf die Impfung ist groß, die Leute wollen ja geimpft werden.
Ja.
Wir haben ja oft Frust, wenn die Leute ihre Termine nicht bekommen. Wobei das eben auch schwierig ist, wenn man eben nicht einfach auf einen Schlag 80 Millionen Impfdosen hat. Aber eine Sorge, die ich hätte, wäre, wenn jetzt die Zahlen runtergehen, wenn alles besser wird, wenn also der Sommer kommt, bitte nicht vergessen, dass das Virus immer noch da ist und dann sagen, ach, jetzt haben sich doch so viele impfen lassen, können wir ein bisschen locker lassen. Nein, wir müssen an diese 80% kommen. Mhm. Ne? Und dann kommt ja auch wieder mal ein Winter.
Ja.
Und in anderen Ländern gibt es ja Impfprämien. Also entweder kriegst du direkt Kohle, ich glaube in den USA $100 oder ein paar Donuts.
Oder irgendwo, was zu essen. Ne?
Irgendwo habe ich gelesen, du kriegst sogar einen Joint, wenn du dich impfen lässt. Was ich ein sehr interessantes Konzept auch für Kreuzberg fände. Bist du dafür, Impfprämien auszuloben, um die 80% irgendwie vollzukriegen?
Also bislang habe ich noch tatsächlich den begründeten Optimismus, dass wir das auch so schaffen. Ja. Die Bereitschaft ist so groß und die Wirkung ist ja auch so gut. Die Leute sehen ja die Wirkung. Also wir sehen ja zum einen bei den alten Hochaltrigen, diesen über 80-Jährigen, man sieht ja, wie da die Inzidenz runtergeht. Wir haben auch immer noch Ausbrüche natürlich in Alten- und Pflegeheimen, aber die Ausbrüche verlaufen in der Regel deutlich milder. Die Leute werden zwar noch krank vielleicht, aber nicht mehr so intensiv krank. Auch wichtig, also Impfschutz heißt nicht, dass man geimpft geschützt ist gegen das Virus, dass man nicht infiziert werden kann, sondern wenn wir sagen 80-90% Impfschutz, heißt das, dass von 100 Menschen, die geimpft werden, sind 80-90% sind wirklich auch vor der Infektion geschützt, aber 10-20% eben nicht. Die kriegen aber dann weniger schwere Krankheiten. Und das muss man so mitdenken. Ja? Und darum ist diese sogenannte Herdenimmunität eben 80%, dass wirklich die von denen geimpft sind.
Ja.
Da fallen immer noch ein paar durch. Also ich habe das Gefühl, dass wir das auch ohne das hinkriegen. Und da bin ich optimistisch, dass das auch so bleibt.
Ich mache mal einen kleinen Block mit Zuhörerfragen, weil wir haben unsere Fans gebeten, ey, jetzt kommt hier der George Clooney des Seuchenschutzes, jetzt dürfen dich die Menschen...
Steve McQueen finde ich dann noch cooler, muss ich sagen.
Ja, alles geht nicht, das ist schon Jens Spahn. Also, erstens, für die dritte Welle hat das RKI Inzidenzen bis zu 500 angekündigt. Wo sind die geblieben?
Ja, ne, wir haben eine Prognose gemacht.
Ja.
Ne, wir haben eine Prognose gemacht und diese Prognose... die wäre eben eingetreten, wenn nichts gemacht worden wäre. Also wir haben die Prognose gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen in einer Zeit, wo bestimmte Umstände galten und nun wurde ja einiges gemacht, das muss man sagen. Was glaube oder wir werden das natürlich nie so beweisen können. Du hast ja keine Kontrollgruppe oder so. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte, die wir haben, die sind auch ziemlich valide. Wir beobachten ja schon seit letztem, ich glaube im April oder so, Mobilitätsdaten. Ne? Wir kriegen so aggregierte, anonymisierte Mobilitätsdaten, Handydaten.
Ja.
Und wir können anhand der Handydaten sehr gut das Mobilitätsprofil der Bevölkerung sagen. Und wir haben gemerkt, dass über Ostern deutlich weniger Mobilität unterwegs war, als wir das befürchtet hatten. Mhm. Also das, ich denke, die Warnungen haben auch gewirkt. Also die Leute, die nehmen das schon auf. Die Mehrheit der Leute, das zeigen auch Befragungen. Wir machen ja auch mit der Conny Beetsch aus Erfurt, oder das ist ja auch deren Idee gewesen, seit März 2020 schon konkret immer Befragungen der Bevölkerung, um zu wissen, was so los ist. Also die Leute waren wirklich vorsichtiger, sie haben sich weniger getroffen, sie haben sich weniger bewegt. Dann kam ja auch diese Diskussion über Bundesnotbremse und sowas. Mhm. Das ist ja auch ein Zeichen.
Ja.
Ja? Also, dass ich die Notbremse als zu spät betrachte, ist jetzt die wissenschaftliche Sicht. Aus Infektionsschutzgründen hätte ich es lieber früher gehabt. Aber die Tatsache, dass überhaupt mal eine einheitliche Notbremse gemacht wird in Deutschland, ich finde, das ist auch ein starkes Zeichen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass das Wetter ein bisschen anders geworden ist und Leute eben draußen mehr sich eben draußen sein können, weil also die Chance, sich anzustecken, ist in Räumen bis zu 18 Mal größer.
Das
ist einfach so. Und wir denken, das sind alles Gründe, warum das eben nicht so hoch ging. Und ich bin da natürlich sehr glücklich drüber, wie die meisten. Ich hoffe, dass eigentlich jeder Mensch darüber glücklich ist.
Hier ist gleich noch eine Frage genau zu dem Thema. Und zwar eine Hörerin sagt, sie habe ein Muster beobachtet, das habe ich auch beobachtet. Ihr Experten ratet irgendwas. Dann kommt die Politik, dann kommt am besten noch eine Ministerpräsidentenkonferenz und das, was ihr ratet, wird dann erstmal 2-3 Wochen irgendwie klein geschreddert. Verzweifelt man da nicht als Experte, der Ratschläge gibt an diesem politischen Prozess? Du musst jetzt irgendwas Demokratisches sagen und so, aber jetzt mal ehrlich.
Naja, ich kann da nur Folgendes zu sagen. Also auch nochmal klargestellt, wir sind ja nicht nur ein Infektionsschutzinstitut, sondern wir sind ja auch ein Public Health Institut. Das heißt also, wir haben mehr im Blick als nur, dass einer eine Infektionskrankheit kriegt oder nicht. Mhm. Ja, wir haben auch die psychische Gesundheit im Kopf, wir haben viele Dinge im Kopf. Aber wir sind, nach allem, was wir über dieses Virus wissen, über diese Krankheit wissen, gibt ja auch dieses Long-Covid,
ja.
Also bis zu 10%, das sind ja dann mehrere hunderttausend Menschen in unserem Land. Ne?
Ja.
Also es gibt, diese Krankheit hat eine echt große Krankheitslast. Das heißt also, für uns hat das ein ganz hohes Gut. Wir haben ja schon über 83.000 Menschen verloren. Das ist ja schon wirklich viel, das ist wirklich schrecklich. Mhm. Und das heißt also, für uns wäre es schöner gewesen, wenn früher reagiert worden wäre, ganz klar. Mhm. Also wenn ich das hätte durchsetzen können, wäre ich glücklich gewesen, ganz klar. Und wir alle im RKI, wir haben da wirklich, auch nochmal zur Klarheit, das ist ja nicht mein Gedankengut oder so, sondern wir sitzen ja quasi jeden Tag zusammen. Wir haben 5 Tage Woche Krisenstab, seit Mitte letzten Jahres 3-mal die Woche Krisenstab, 2 Stunden, wo wir die Papiere, die wir erstellen, die geben an Arbeitsgruppen, wir haben eine klare Struktur im Haus und so, dann erstellen Arbeitsgruppen auch unter Hilfe von Auswärtigen irgendwelche Papiere, empfehlen, dann diskutieren wir durch, wir reden über Strategien, wir haben ja 3 Strategiepapiere veröffentlicht und so. Wir diskutieren das komplett ständig durch und bei uns sitzen Psychologen, bei uns sitzen Ökonomen, wir haben ja ein ganzes Breite von Menschen, also das ist ja nicht nur meine Gedankengut. Und wir haben immer, fast immer einen klaren Konsens. Und wir hätten natürlich lieber gehabt, wenn einfach früher diese Maßnahmen eingetreten wären. Aber deshalb verzweifelt man ja nicht. Man ist natürlich darüber nicht glücklich, aber man hat ja, wir bringen das weiter. Wir bringen unsere Argumente weiter, die Sachargumente, bringen sie auf unsere Homepage, bringen sie in die Diskussion ein. Aber es gibt natürlich auch eine Menge andere Menschen, die haben ja auch ganz andere Ansichten und ob wir immer, ich gehe davon aus, dass wir im Schnitt wirklich immer gute Ideen hatten. Mhm. Aber wir können uns ja rein theoretisch auch mal
irren.
Klar. Ja.
Was war dein größter Irrtum?
Mein größter Irrtum?
In den letzten 1,5 Jahren?
Das ist eine Frage, muss ich länger drüber nachdenken. Ich weiß es sogar. Also ich weiß nicht, ob es mein größter war. Also auf jeden Fall ein Irrtum war aber der,
Top 3.
Dass ich, ja, Top 3, dass ich, also dass man denkt, wenn man etwas 3-mal gesagt hat und es eigentlich evident ist, dass es trotzdem wieder vergessen wird.
Also du meinst öffentlich gesagt,
ja.
In der Pressekonferenz?
Ja, also wie auch immer, in welchen Runden auch immer.
Okay.
Dass man trotzdem dieses Wissen immer wieder wiederholen muss. Das finde ich bemerkenswert. Und eine Sache, wir haben doch mal so eine Grafik erstellt, machen wir immer noch, wo Ansteckungen stattfinden.
Mhm. Ja.
Das sind ja nur die Ansteckungen, die wir mitgeteilt bekommen. Wir schreiben ja diesen großen Disclaimer. Wir wissen vielleicht 50%, je nachdem, was los ist, wissen wir auch nur 30%. Wenn viele Fälle sind, dann schaffen die Gesundheitsämter das einfach nicht, die Informationen ranzukriegen. Die kriegen wir von Gesundheitsämtern. Mhm. Und wie sehr das dazu geführt hat, dass man so getan hat, als wenn Bereiche, die da nicht gelistet sind, keine Rolle spielen. Mhm. Das hätte ich nie gedacht. Weil es ja klar ist, dass man sich in Innenräumen ansteckt.
Mhm. Ja.
Und Innenraum ist ja wurscht, ob der jetzt bei der Arbeit ist oder im Kindergarten oder zu Hause. Mhm. Mhm. Es ist doch logisch, wenn mehrere Menschen im kleinen Raum zusammen sind, ob die nun jetzt Arbeitende sind oder Schlafende oder Fernsehguckende.
Ja.
Und das habe ich wirklich hart gelernt, dass das gezielt aber ausgeblendet wird. Und das ist eine Sache, die habe ich gelernt. Also ich würde das immer versuchen, anders zu kommunizieren
jetzt. Mhm. Jetzt haben wir eine Hörerfrage aus Hamburg. Und zwar fragt der Hörer, warum kommen RKI und Senat immer zu anderen Zahlen? Also das RKI ist in Hamburg scheinbar immer, oder was die Hamburger Zahlen angeht, immer optimistischer.
Also ich kann das jetzt nicht belegen, ich weiß es nicht. Also ich gucke mir nicht jeden Tag die Hamburger Zahlen an. Bei allem
Skandal. Verständnis. Ja, Wieler guckt sich nicht jeden Tag die Hamburger Zahlen.
Ich entschuldige mich bei allen Hamburgern und Hamburgerinnen dafür. Aber das hat eine einfache Erklärung. Es ist so, dass die Zahlen werden ja eingegeben in Systeme im lokalen Gesundheitsamt. Vom lokalen Gesundheitsamt gehen sie auf die sogenannte Landesstelle und von da werden sie zu uns übertragen. Und es gibt da sehr häufig einen Verzug. Mhm. Ist fast gängig, ein Tag etwa. Das ist jetzt für die Bedeutung eigentlich dieser Pandemie nicht total relevant. Aber dieser Gap, der ist da. Und solange es nicht ein System gibt, wir arbeiten da seit vielen Jahren dran, es gibt ein deutsches elektronisches Meldeinformationssystem, DEMIS heißt das Ding, das ist die Zukunft. Mhm. Ja.
Das ist schon seit 10 Jahren die Zukunft.
Ne? Ja, das ist also sagen wir mal, mit mehr Ressource wäre das auch schon weiter. Ja?
Ja.
Aber dieses System führt dann dazu, dass diese Verzögerung nicht mehr da ist. Und dann kann die Hörerin, das erleben wir irgendwann in nächster Zukunft, dann wird das nicht mehr geschehen.
Mhm. Ich habe hier noch eine sehr spannende Frage. Was hält Lothar Wieler von Karl Lauterbach? Da muss man ja mal sagen, ist ja eine sehr interessante Hybridfigur. Ne? Erstens mal ist er Experte als Epidemiologe, er ist Sozialdemokrat. Ich finde, er hat relativ wenig Parteipolitik gemacht, aber das ist jetzt so mein Eindruck. Und er war ja sowas wie der inoffizielle Sprecher der Pandemie, zumindest zeitweilig. Hat der genervt? Hat der euch geholfen? Würdest du sagen, er hat vielleicht auch bestimmte Informationen nochmal in die Öffentlichkeit getragen, wo ihr gar nicht hingereicht habt?
Ja, das kann ich nicht sagen. Wir messen sowas ja nicht. Ne? Also wir können in dem Aspekt haben wir Befragungstools, mit denen wir ein bisschen was rausfinden, wie Cosmo etwa oder so. Aber wir schaffen es momentan natürlich nicht, aus Grund der riesigen Überlastung auch so Impact-Analysen machen, also wo wir jetzt genau hinkommen oder wo wir nicht hinkommen. Und das muss auch auf der lokalen Ebene geschehen. Wir sind ein nationales Institut,
klar.
Wir können ja da nicht überall in jede Gruppe strahlen. Nein, aber im Schnitt hat er eine hohe Fachlichkeit. Er hat wirklich sehr, sehr viele Studien gelesen. Die meisten seiner Einlassungen, die teile ich zu einem hohen Teil, ganz klar.
Also
sehr,
er, sehr war, fachlich. Er hat euch nicht genervt im Institut?
Nee, ich meine, was heißt genervt? Ja, er war einer der Wirkmächtigen oder ist immer noch einer der Wirkmächtigen, die sachlich, fachlich in großen Teilen Dinge vertritt, die auch wir im RKI vertreten, ganz klar.
Also er war eher hilfreich, weil nicht alle Politiker waren hilfreich, lege ich dir jetzt mal in den Mund.
Also er war fachlich wirklich, wie gesagt, die Mehrheit der Dinge, die teilen wir. Ja. Mhm.
Jetzt wissen wir ja, dass jemand, der sich infiziert hat, für eine Weile einen Immunschutz hat. Ja? Mhm. Aber das ist ja nur eine Weile. Und da gibt es ja jetzt, glaube ich, nach 6 Monaten oder so, sollte man sich dann nochmal impfen lassen. Kannst du das mal erklären?
Ja. Also nochmal, die Krankheit kennen wir noch gar nicht so wahnsinnig lange, das muss man sagen. Das heißt, also ist noch ganz viel unerforscht, aber es gibt natürlich schon eine Menge von Daten. Das sind Studien, die gemacht werden mit unterschiedlich guter Qualität. Mhm. Aber es gibt eine Menge Studien. Ich glaube, es gibt inzwischen mit Immunität und Genesen, kann sogar sein, heute oder morgen, wenn wir ein Paper dazu rausbringen, sind also so ein Meta-Review.
Mhm,
das heißt also, dass man über mehrere Publikationen drüber guckt, aber nur qualitativ hochwertig und so. Mhm. Und dann kann man eben so, ich meine, ist ja alles Biologie, Das ist auch ein wichtiger Punkt. Viele Leute nehmen das immer so als exakte Mathematik, aber es ist natürlich Biologie, da gibt es Konfidenzintervalle und so. Aber klar, wir können sagen mit ziemlich großer Sicherheit, dass Menschen, die infiziert waren, von dem Zeitpunkt, wo sie infiziert waren, dann sind sie in der Regel so, dann sind sie ja krank. Und etwa 4 Wochen, nachdem sie infiziert wurden, sind sie dann spätestens gesund und so weiter. 6 Monate danach, so lange gehen wir davon aus, dass die dann einen Immunschutz haben.
Ja.
Das kann auch länger sein, das ist auch im Einzelfall mal kürzer, aber das ist eine Marke, die ist wissenschaftlich ganz gut belegt. Mhm. So, und dann haben die eine natürliche Immunität, aber ich will es nochmal sagen, diese ganzen Atemwegsinfektionserregerviren, die machen keine super Immunität. Coronaviren, ja, kennen wir schon lange, es gibt ja so Erkältungsviren, die stören, genau, uns ja nicht. Die haben wir aber auch beseitigt durch die ganzen Maßnahmen.
Genau, durch die Masken
auch noch keiner
und so, ja,
und so.
Genau.
Also ist schon effektiv, die Masken tragen, aber die machen alle keine gute Immunität, darum kriegt man jedes Jahr wieder diesen Schnupfen. Mhm. Und das ist mit den Coronaviren eben auch nicht viel anders. Und das Gute ist jetzt, also wenn man dann quasi bis zum halben Jahr wartet und dann geimpft wird, dann braucht man nur eine einmalige Impfung. Man hat ja diese natürliche Immunität und dann kommt noch der Impfstoff obendrauf, der boostert das nochmal.
Genau.
Und dann hat man eine ziemlich gute Immunität.
Ja.
Wir wissen das noch nicht, aber es gibt schon Hinweise, dass die dann vielleicht sogar noch besser ist,
ja,
als eine Immunität mit einer zweimaligen Impfung.
Genau.
Ja, deshalb trotzdem empfehle ich niemandem, die Krankheit zu kriegen. Ich will nur sagen, dass das ein guter Immunschutz ist. Mhm. Und wie lange das dann aber wiederum dauert, das werden wir noch sehen, wie lange der anhält. Wir müssen öfter geimpft werden, die Abstände, die wissen wir noch nicht.
Nee, aber das ist ja auch das, was dieser mRNA-Impfstoff ja auch macht, ne? Der baut ja auch erstmal das Immunsystem auf und dann kommt die zweite Dosis drauf, damit es dann irgendwie auch hält.
Also im Prinzip ist das, was wir als Grundimmunisierung nennen, sind ja 2 Dosen in der Regel.
Genau.
Außer bei diesem Johnson & Johnson, da reicht eine Dosis. Aber in der Regel hast du 2 Dosen. Erstmal die Grundimmunisierung hast dann abgeschlossen und dann bist du immun. Aber wenn du genesen bist, dann ist eben die Immunisierung abgeschlossen mit einer Impfung.
Mhm. Das ist gut. Da habe ich jetzt nochmal eine super Fachfrage. Ich lese vor, weil ich bin da raus. Nach der Infektion sind die IgG-Antikörper lange im Körper, die IgA-Antikörper, also die Schleimhäute schützen, verschwinden schneller. Du kannst folgen?
Das stimmt, ja.
So, muss deswegen schneller nachgeimpft werden?
Ja, also das ist jetzt, der Punkt ist folgender. Also nochmal, wie lang die Kinetik ist und so, das können wir wirklich noch nicht genau sagen. Und es ist auch so, es gibt auch Patienten, die sind infiziert gewesen und da kann man im Blut gar keine IgG, also diese Immunglobulin G, kann man gar nicht mehr nachweisen. Trotzdem sind die noch immun. Mhm. Es gibt noch kein Laborkorrelat. Also bei vielen Krankheiten kennen wir das. Du nimmst Blut und dann sagst du, oh, sie haben einen Impfschutz oder so. Bei diesem Coronavirus kennen wir das Laborkorrelat noch nicht. Wir können also nicht nach Antikörpern gucken und sagen, du bist noch immun oder nicht. Das muss nicht stimmen. Aber das IgA, das sind die Antikörper, die auf der Schleimhaut sind, also Nase, Hals und so. Und diese IgA-Antikörper sind die dafür sorgen, dass du gar nicht erst infiziert wirst. Die IgG sorgen dafür, dass du dann das Virus sich nicht groß ausbreitet und keine große Krankheit kriegst. Das heißt also, du kannst dann wieder infiziert werden, wenn das IgA weg ist, aber trotzdem hast du noch einen anderen IgG-Schutz, der dich dann vor Krankheit schützt. Also es ist so, wir wissen noch nicht genau, wie lange das ist. Es gibt Studien jetzt, glaube ich, aus Indien gibt es eine große Studie, aus China gibt es Studien. Wir wissen, dass die Antikörper schneller verschwinden, aber ganz genau, was das biologisch bedeutet, werden wir noch kennenlernen.
Eine Frage, ich weiß nicht, ob die aus der Verschwörungsecke ist, aber finde ich auch gar nicht so uninteressant. Die Pharmaindustrie wird jetzt als großer Segen gefeiert, die impfen die ganze Welt, toll. Aber es ist natürlich auch ein knallhartes Börsengeschäft. Ne? Also es sind ja keine Wohltäter, sondern ganz normale Unternehmen. Gäbe es theoretisch eigentlich eine lebenslange Impfung und diese Pharmaschlingel bieten das einfach nur nicht an, weil sie so eine Art Netflix-Abo auf eine Impfung?
Ja, das ist... Das ist, also das würde ich momentan mit dem Wissen, was wir haben, mit den Technologien, die wir haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass man eine Impfung hätte, mit der man eine lebenslange Immunität hervorruft. Schon gar nicht bei diesen, wie gesagt, bei diesen Erregern. Wir haben eine super Impfung, nimm mal Tetanus, ne, dieser Wundstarrkrampf.
Ja. Mhm.
Super Impfung. Mhm. Ja, das hängt aber auch mit dem Infektionsmodus zusammen und das ist ein Toxin, was von einem Bakterium gebildet wird und so. Also es gibt Impfstoffe, die halten 10 Jahre und es gibt natürlich auch Impfstoffe von Kindern. Wenn du Kinder impfst, sind ja auch manche, da bist du lebenslang dann geschützt. Aber bei diesen Viren, diese Atemwegsviren, ist momentan nach meinem Vorstellungskraft, kann ich mir nicht vorstellen, dass man so eine Immunität hätte.
Jetzt hast du ja, also das große Glück an dir ist ja auch, dass du Mikrobiologe und dich auch mit Infektionskrankheiten und Hygiene bei Tieren beschäftigt und studiert hast und wissenschaftlich erforscht und gelehrt und ich weiß nicht was und eben auch mit Tierseuchen. Wenn diese Zoonose, die es ja ist, ne, also diese Übertragung von womöglich der Fledermaus auf Schnabeltier und dann auf Mensch oder wie auch immer dieser Kreislauf war oder diese Infektionskette angefangen hat, was müssen wir denn, also die erste Frage ist das wirklich auch eine Folge unserer Art zu leben im Sinne von Klima, ja, wir drängen die Tiere und auch die Natur immer weiter zurück. Also ist das...
Ja, also Leute wie ich, gibt ja viele, die in dem Gebiet arbeiten. Gerade die Menschen, die sich mit Zoonosen, diesen Krankheiten, die von Tier auf Mensch, übrigens auch von Mensch auf Tier natürlich, aber auch nicht vergessen, ja, übertragen werden. Wir wissen schon lange, so etwa 2/3 von den ganzen Erregern kommen aus dem Tierreich auf den Menschen irgendwie drauf. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Mensch dann irgendwie mit den Tieren Kontakt hat. Und ist ganz klar, wenn der Mensch immer mehr in den Urwald vordringt und in so entlegene Gegenden, dann fördert er damit natürlich die Möglichkeit, ganz klar. Und der Klimawandel, der ja auch menschengemacht ist und viele Arten, wie der Mensch lebt, führt dazu, dass wir eine Biodiversitätsreduktion haben.
Ja. Ja.
Die Landwirtschaft, die wir betreiben, führt zur Biodiversitätsreduktion. Und damit hast du dann auch eine Eingrenzung, dann können bestimmte, das gilt ja nicht nur für Tiere, die verschwinden oder Pflanzen, die verschwinden, sondern dadurch werden ja auch Mikroorganismen verändert. Und die Mikroorganismen, die beherrschen ja sowieso die Welt. Also wir haben selber 10-mal mehr bakterielle Zellen in unserem Körper als eigene und auch viel mehr DNA, Genom von Bakterien als eigenes Genmaterial. Das Leben des Menschen führt dazu. Dann natürlich der Tierhandel, die Tierhaltung, ist ja klar. Ja, wenn du dir vorstellst, du hast Tiere, gerade Wildtiere, gerade in Asien werden oft Wildtiere, da gibt es Märkte, da gibt es ja auch aus allen möglichen Gründen, verkauft man dieses oder jenes Tier, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt man damit in Berührung, man bringt die dann zusammen, dann verengt man den Lebensraum, indem man den Lebensraum verengt, springen natürlich Erreger leichter über. Also der Mensch hat schon einen Großteil wirklich Mitschuld daran und dann kommt natürlich die andere Art von uns, diese Globalisierung.
Ja.
In der wir natürlich dann dazu beitragen, dass alles viel schneller von A nach B kommt. Und dann kannst du natürlich auch einen Erreger schneller verbreiten. Also vieles von dem, was da ist, ist der Mensch mit dran beteiligt. Und natürlich auch die Überbevölkerung, auch das Leben, wie wir dann leben, Megastädte, wo du dann ganz wenige Ressourcen teilst und ganz auf engem Raum zusammenlebst. Das alles fördert das, klar. Und darum wird das auch nicht die letzte Pandemie gewesen.
Werner fragt für einen Freund, wann darf ich nach einer Impfung wieder Alkohol trinken? Jetzt mal was Lebenspraktisches, Herr Professor.
Ja, ich meine, kommt doch an, was er gewohnt ist, so zu trinken. Ne, also ehrlich gesagt, in Maßen wüsste ich nicht, dass man keinen Alkohol trinken kann, nachdem man geimpft wurde. Aber was wirklich wichtig ist, man sollte einfach nach einer Impfung zuerst mal so 1-2 Tage sich einfach schonen. Und wenn Alkohol trinken für seinen Körper eben toxisch ist, dann soll er es lassen.
Und wenn er es gewohnt ist, soll sich
jeden. Ja, also er sollte trotzdem möglichst nicht. Also, es gibt kein Alkoholverbot nur aufgrund von Impfung.
Ich höre ein erleichtertes Aufatmen deutschlandweit. Hier ist noch eine Hörerfrage, die finde ich gut. Wie oft ruft Angela Merkel bei dir an?
Sehr, sehr selten. Wir haben ja es gibt ja klare Wege, wie man Informationen teilt und das ist der normale Dienstweg. Ich denke, wir haben alle eine Menge zu tun.
Wie oft ruft Jens Spahn an, ist die Joker-Frage.
Das hängt von den Zeiten ab. Es gibt Zeiten, da geschieht das häufiger, Zeit, wo es weniger ist. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man eben immer wieder bestimmte, der meiste ist eigentlich Schriftverkehr. Ja.
Aber es ist nicht so, dass ihr plaudert dann, ne? Sondern es geht dann knallhart darum,
wir
so
hatten, wieder,
wie sieht's aus?
Wahrscheinlich ist auch gar keine Zeit zum Plaudern, oder?
Also das Arbeitspensum von Herrn Spahn erlaubt, glaube ich, kein Plaudern.
Es erlaubt nur, in die allerbesten Podcasts zu gehen, das können wir bestätigen. Hier ist noch eine persönliche Frage. Was hat dich am meisten gerührt in den letzten Monaten? Also jetzt im Zusammenhang mit Covid.
Gerührt?
Gerührt, richtig so emotional bewegt. Gab es Momente, wo du gerührt warst?
Also als diese ersten Impfungen kamen und dann diese wie glücklich viele von den Menschen waren. Also gerade die, also ich sage mal jetzt in meinem direkten Umfeld Schwiegereltern, mhm. beide Ende 80. Mhm. Und wenn die dann diesen, die leben auch in Berlin, ja. Und ist ja in jedem Bundesland anders. In Berlin kriegst du einen Brief und da steht da drin, du sollst dich melden. Und die waren so glücklich. Und als sie dann da im Impfzentrum waren, diese ganze Stimmung im Impfzentrum und diese ganze positive Grundstimmung von all den Leuten, die sich darüber gekümmert haben, bemüht haben, das fand ich schon beeindruckend. Also wie glücklich die Menschen sind, dass sie eine Lösung offeriert haben, ja.
Da kommt gleich noch eine zweite Frage. Das erste, was hat dich am meisten gerührt? Die zweite war, was hat dich am meisten erschüttert?
Naja, man erschüttert hat mich, und das tut es auch nach wie vor, dass es Menschen gibt, die Krankheit leugnen. Mhm. Also einfach komplett die ganze Biologie und das ganze Wissen einfach ausblenden. Und jetzt in letzter Zeit, ich hatte 5 Jahre lang ein wunderbares internationales Graduiertenkolleg mit indischen Kollegen. Mhm. Also in Indien war ich einige Male und das ist ja ein sehr, sehr interessantes Land, auch ein sehr, sehr schwieriges Land in vielen Bereichen. Aber jetzt ist es so, dass gerade vor kurzem ein Bruder von einem Freund von mir verstorben ist und der ist eben einfach erstickt, ne? Mhm. Weil eben kein Sauerstoff da war. Mhm. Es sind sehr, sehr viele Millionen Menschen schon verstorben. Und in meinem direkten Bekanntenkreis ist noch nicht geschehen, aber das Schicksal haben wir ja ständig vor Augen. Und das ist auch etwas, das ist ja immer noch unterwegs. Ne? Ich meine, auch wenn wir hier so geimpft sind oder so, also die Welt, da tobt dieses Virus ja immer noch. Auch das sollten wir nicht vergessen. Es sind viele Menschen gestorben, die nicht hätten sterben müssen. Mhm. Das kann
ich einfach sagen. Jetzt, ich höre da so ein bisschen raus, dass du ja auch international oder dass das RKI auch international vernetzt ist, also dass ihr euch austauscht mit mit anderen Ländern. Und was mich in diesem Zusammenhang interessiert, ist, gibt es da eigentlich so den Gedanken, das nochmal globaler sowieso zu denken? Weil, ne?
Ja, ja. Also das RKI ist eine nationale Institution, klar. Ne, Public Health Institut Deutschlands, so eine führende biomedizinische Forschungseinrichtung der Bundesregierung. Aber wir sind extrem global ausgerichtet. Also das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins ist ja klar, es gibt ja bestimmte Informationsflüsse. Mhm. Die sind einfach legal gesetzlich festgelegt und so. Und du tauschst Informationen aus. Da gibt es Spielregeln, die sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften zum Beispiel. Übrigens eine Kommission habe ich jetzt geleitet im Auftrag der WHO, die geguckt hat, was ist da alles schiefgegangen, was kann man verbessern. Der Bericht ist vor 2 Tagen auf die WHO-Website gekommen. Und dann gibt es eben diese Austausch von Informationen. Da gibt es Fristen, da gibt es Regeln und so weiter, damit man einheitliche Regeln, damit man die Informationen auch einschätzen kann.
Ja.
Und so. Dann gibt es natürlich Konferenzen, dann gibt es Austausch mit CDC, USA, mit ECDC, mit WHO oder sowas. Mhm. Das ist die eine Sache. Das sind die offiziellen, klaren Sachen, wo man sich gegenseitig unterstützt, hilft. Und dann hat man natürlich die ganzen, es gibt so Schwesterinstitute. Es gibt eine JANFI, die Internationale Assoziation der Nationalen Public Health Institute. Da bin ich im Executive Board. Mhm. Das sind über 100. Mhm. Wir treffen uns regelmäßig, sprechen miteinander und tauschen Ideen aus und Gedanken aus. Das heißt, wir haben ein Riesennetzwerk. Wir wollen voneinander lernen und unterstützen. Auch gerade, was brauchst du im Land? Wo kannst du helfen? Welche Problematik hast du da gerade? Welche Tools gibt's und so? Und dann sind wir natürlich Wissenschaftler. Ja, wir können gar nicht ohne. Und zwar haben wir einen Schwerpunkt insbesondere im afrikanischen Kontinent und in Osteuropa. Und wir haben, um das nur zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die Zahl ist, aber mehr als 36 Länder haben wir allein in dieser Pandemie unterstützt. Entweder durch Videokurse, Fortbildung, durch Material. Diagnostik ist wichtig, ja, dass du gut schnell diagnostizieren kannst. Und auch Missions. Also wir haben auch Leute in bestimmte Länder geschickt, die dann vor Ort Ausbrüche bekämpft haben und so weiter. Das geht gar nicht anders. Du kannst, Gesundheit kannst du nur global denken, sonst machst du einen Fehler.
Ja. Und in diesem Zusammenhang aber interessiert mich natürlich schon, wie ist denn das mit den ärmeren Ländern? Also wie ist das? Also Indien ist wissenschaftlich noch ganz gut aufgestellt, habe ich gerade eben so mitgekriegt. Aber wie ist das wirklich mit so ganz armen, früher hieß es dritte Weltländer, ich weiß nicht, ob das immer noch...
Naja, da gibt es riesige Unterschiede. Es ist ja klar, es gibt viele Staaten, die sind wirklich, die haben ein extrem schlechtes Gesundheitssystem. Gucken wir nach...
Jemen.
Ja, Jemen ist natürlich ein Land, das von Kriegen, ich meine, das sind ja alles menschliche Faktoren. Der Jemen ist von den Menschen zerstört worden. Mhm. Ja, das ist eine humanitäre Katastrophe seit langem.
Ja.
Und dass dann dort so eine Pandemie noch oben drauf kommt, da ist ja auch Cholera, da gibt es verschiedene Ausbrüche, das sind humanitäre Katastrophen. Aber es gibt auch einfach Länder, die haben so schlechte Gesundheitssysteme, dass natürlich die Menschen dort gar keine Chance haben. Denken wir an Ebola, Liberia,
ja.
die westafrikanischen Staaten, die so schwach waren. Ich habe die Quoten nicht mehr, aber die haben ja 100-mal oder 1000-mal so wenig Ärzte pro Kopf wie Deutschland oder so. Ja, das ist einfach schrecklich. Aber darum geht es, dass man die unterstützt, aufbaut, dass man Systeme aufbaut und langfristig dafür Sorge trägt, dass diese sogenannten Sustainable Development Goals, diese großen Ziele, die man hat, dass die erfüllt werden. Das ist eine Mission des Hauses. Ja, also viele in unserem Haus haben die, das sind echte Überzeugungstäter. Die sind im Public Health Bereich, weil sie wollen, dass es anderen Menschen das Leben besser ist. Und hast du in Deutschland bestimmte Probleme, in anderen Ländern natürlich noch ganz andere Skalierung.
Und wir sind ja hier wirklich im Schlaraffenland, eben auch mit unseren Impfungen oder so. Ne? Das hat ja in anderen Ländern teilweise noch gar nicht angefangen, überhaupt mit Impfen. Ja. Wie kann man denn das in Zukunft, also weil du hast es ja auch schon gesagt, das wird jetzt nicht die letzte Pandemie sein. Wie kann man denn das in Zukunft noch ein bisschen anders oder besser oder eben auch globaler denken? Und
was machen? Haben wir gelernt vielleicht?
Genau. Ja, also man lernt bei jeder dieser Pandemien immer dasselbe. Ja, ja. Die Lücken sind immer offensichtlich, es gibt Berichte ohne Ende darüber. Die hier ist natürlich besonders frappant, weil jetzt wirklich ja jedes Land betroffen war und in jedem Land viele Menschen gestorben sind. Mhm. Und etwas, was vielleicht jetzt aus Sicht dieser sogenannten High-Income-States, also Industriestaaten, natürlich besonders ein Weckruf ist, dass selbst Staaten, die auf so einer, es gibt so Rankings, Punkte und so, Staaten, die ganz oben waren, wie USA, ganz, ganz bitter
damit umgegangen sind oder oder umgegangen
oder am Anfang vereintes Königreich oder was weiß ich. Und das heißt also, eine ganz große Lehre ist wir als Public Health Leute haben die schon ganz früh gesehen. Ganz früh, wir hatten immer so, am Anfang hatte ich so 2-3 Mal die Woche mit Kollegen aus der Welt über die WHO organisiert, immer Videocalls mit Leuten aus der ganzen Welt. Und zwar immer von vornherein klar, das ist eine Public Health Krise, das ist die Stunde von Public Health. Kontakte identifizieren, Leute, die krank sind, als Infektionsquellen aus dem Verkehr ziehen, Hygienemaßnahmen, also die ganz primitiven Dinge, die ja immer noch gelten, die in einem Land wie Deutschland, was so ein sehr, sehr, sehr gutes, hochwertiges Gesundheitssystem hat, total vernachlässigt wurden. Wir haben das vernachlässigt in den letzten Jahren. Also in Deutschland ist deshalb unter anderem so durch die Krise gekommen, nicht so toll, weil das öffentliche Gesundheitswesen wirklich runtergespart wurde. Und diese einfachen Lebensweisheiten, der einfache Umgang miteinander. Gucken wir nach Vietnam etwa. Das ist jetzt kein unbedingt so ein Hightech-Land. Nee. Vietnam hat extrem wenig Fälle im Vergleich zu uns, weil die Local Public Health Worker haben. Also da gehen Leute durchs Dorf und erklären einem, was man so zu tun hat. Und dann passen die Leute auf, machen das. Also bei uns würde man das Sozialarbeiter nennen oder sowas.
Streetworker.
Es gibt bei uns ja auch, dass du so als Peer in bestimmte Gruppen reingehst. Das ist bei uns aber eben rudimentär im Vergleich dazu. Und es gibt eben kein wirklich starkes öffentliches Gesundheitswesen.
Und Social
das Media ersetzt das nicht.
Ne? Ach, überhaupt nicht. Ach, gar nicht.
Nein.
Also alles, was wir an Digitalien
da. Also digital, es gibt ja ein tolles Buch, das habe ich auch noch nicht gelesen, nur Geschenk gekriegt jetzt. Also es ist ja eine Illusion. Also ich bin ein absoluter Fan von Digitalisierung, aber es ist ja nicht so, dass Digitalisierung Probleme löst, sondern Digitalisierung sorgt dafür, dass man mit Informationen schneller, besser und so umgehen kann. Aber der größte Fehler ist, dass wir denken, dass Leute die Digitalisierung sofort verinnerlichen und darauf andere Handlungen ableiten oder so. Ja, ich meine, es ist ein super Tool, aber es muss nutzbar sein. Und was habe ich von der App, wenn was weiß ich, zum Beispiel mehr als 8 Millionen Deutsche über 80 Jahre sind, die Mehrheit von denen wird wahrscheinlich nicht zwingend eine App nutzen.
Oder so.
Also Digitalisierung ist wichtig, aber sie muss zielgerichtet eingesetzt sein und sie ist nicht der Problemlöser.
Ich habe hier noch eine sehr spannende Frage. Würdest du dich mit impfen lassen?
Was ist das? Quatsch-Covid?
Der kasachische Impfstoff.
Kasachisch?
Der Kasachstan.
Ich bin jetzt überfragt.
Sensationell. Ich habe den RKI-Präsidenten. Nein, neulich las ich in einer relativ seriösen Zeitung, ich meine, es war die Berliner Morgenpost, dass Kasachstan tatsächlich einen eigenen Impfstoff entwickelt hat und Kasachstan.
Aber noch keine Testreihen fertig.
Also tut mir leid, bin ich nicht sprachfähig. Wenn der klinisch getestet ist und wenn man Daten dazu hat und wenn der gut wirksam ist, dann würde ich mich auch damit impfen lassen. Aber ich kann nichts dazu sagen.
Welches Querdenker-Argument, das finde ich eine tückische Frage, welches Querdenker-Argument hat was für sich?
Also, kann ich nichts zu sagen. Also ich bin froh, wenn ich, also das ist vielleicht eine, das ist eine gute Frage, aber ich muss sagen, wir haben in unserem Haus, wir hatten auch die Diskussion so, müssen wir eigentlich mehr uns darum kümmern, diesen Querdenkern etwas entgegenzusetzen. Also müssen wir deren Argumente quasi entkräften und so. Mhm. Aber dafür haben wir überhaupt keine Ressourcen. Die WHO hat das in hohem Maße gemacht. Wir haben doch, da gab es eine Menge Konferenzen und so. Wir haben die Ressourcen gar nicht. Darum bleibe ich immer auf der positiven Seite, versuche die Dinge, die ich verstehe, zu erklären. Mhm. Das schaffe ich dann nicht mehr.
Jetzt ist ja, glaube ich, ein Denkfehler zu denken, okay, wenn wir jetzt alle geimpft sind oder Herdenimmunität erreicht haben, dass das dann alles wieder normal wird. Ne? Also so, wie wir das mal irgendwie gewohnt waren, so im Februar 2020 noch vielleicht. So,
doch, ne? Es wird
in den Anfang
wieder normal. Da waren wir essen, Schatz, weißt du noch? Wir waren essen, genau. Wir haben noch ein Foto gemacht damals.
Aber da wussten wir auch schon, jetzt geht's los. Ja. Was heißt Normalität in der Zukunft für dich?
Naja, also es wird, also dieses Virus werden wir kontrollieren. Ne? Ich meine, in Deutschland schneller als in vielen anderen Ländern und dann ist es eben immer noch da und kann immer nach Deutschland kommen. Darum müssen wir nach wie vor achtsam sein und wir werden dann auch immer wieder einzelne Fälle haben und Ausbrüche, aber das wird natürlich in keinster Weise mehr ein pandemisches Geschehen sein, wo wir wirklich dann gezielt drauf achten. Ich meine, wir haben andere Krankheiten, die nehmen wir auch hin. Das wird irgendwann eine Krankheit sein, die eben da ist und die wird dann zu der Krankheitslast und Todeslast nicht mehr so stark beitragen. Also von daher sehe ich da eigentlich die absolute das Zurückkommen zur Normalität. Aber ich weiß nicht, was sich alles entwickelt hat in der Zeit, was sich sozial getan hat, also ich hoffe natürlich, dass das nachhaltig wirkt, dass die Leute, dass wir die soziale Ungleichheit, dass wir da viel gegen tun. Weil ich hatte das schon mal gesagt in einem anderen Interview, die einzigen beiden Dinge, die mir, über die ich mich gefreut hatte, mal zumindest kurzfristig bei dieser Pandemie, war diese ungeheure Solidarität. Das war im letzten Frühjahr toll. Mhm. Da waren alle Leute total dabei und haben alles mitgetragen und haben zusammengehalten, unterstützt. Ich meine, da haben so viele eingekauft für die Oma von nebenan oder sowas. Das war alles toll. Und das andere war eben, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Das kann nicht wahr sein.
Das kommt aber vielleicht gleich noch. Aber, aber denkst du, dass wir trotz alledem auch weiterhin die Masken nehmen sollten?
Ich weiß nicht, dass man wie im Brennglas diese sozialen Unterschiede gesehen hat.
Ja?
Also ich meine, wir wissen das wissen alle Soziologen und alle, die sich damit befassen, die bildungsfernen und die ärmeren Schichten, die haben natürlich, die haben so ungünstige Lebensumstände, auch in unserem Land, dass sie eben dann deutlich mehr krank werden, deutlich früher sterben. In Deutschland, also in unserem reichen Land, da gibt es Menschen, also die in armen, bildungsfernen Schichten, das sind Männer, die leben 10 Jahre kürzer als die in gut betuchten bildungsnahen Schichten. Das ist also nur in unserem Land. 10 Jahre ist ja gigantisch. Ne?
Ja.
Und das hat man gesehen. Also man hat gesehen, dass die Leute, wie zum Beispiel bei diesem Ausbruch in dem Schlachthof, dass die unter prekären Verhältnissen arbeiten müssen, sodass die getroffen sind. Und ich hatte damals die Hoffnung, dass man dafür Sorge trägt, dass deren Verhältnisse dann besser werden, weil das so ein Brennglas war. Das waren die zwei Sachen.
Wie kriegen wir diese Menschen jetzt auch schnell geimpft? Weil machen wir uns nichts vor, wir haben jetzt die Hochbetagten, die Risikogruppen, die RKI-Chefs, die Journalisten so langsam. Aber egal, ob das jetzt Neukölln ist oder überall, wo Menschen vielleicht auch aus anderen Kulturen auf dem dicht gedrängt leben, da muss man doch eigentlich die Zelte an die U-Bahn, auf die Marktplätze, überall hinstellen zum Impfen.
Den Impfbus.
Und, also ich kann dazu nur Folgendes sagen, diese Versorgung ist ja Ländersache. Das kann ja jedes Land auch machen. Mhm. Und das machen ja auch immer mehr. Das hängt eher ab von der Menge des Impfstoffes. Wir haben jetzt wirklich viel Impfstoff inzwischen und es wird ja immer noch mehr. Und je mehr da ist, desto mehr kann man dann noch aktiv auf Gruppen reingehen. Das eine ist dann die Betriebsärzte, die werden irgendwann impfen. Das ist natürlich super, weil dann ist man am Arbeitsplatz.
Ja.
Da fängt man die Leute ab. Aber es wird sicher auch immer mehr Angebote geben in der Zukunft, wo man dann wirklich bestimmte Gruppierungen hinfährt, vor Ort Leute impft. Ich denke, und das können die, das kann man machen. Ja, zum Beispiel mit einem Bus durch die Gegend fahren. Das werden viele Gemeinden machen, da bin ich relativ sicher.
Wir sind ja ein Mutmach-Podcast und natürlich möchte ich von dir wissen, was dir Mut macht.
Was mir persönlich. Mut macht? Also was mir Mut macht, ich bin relativ naturwissenschaftlich und ich weiß, dass wir das in den Griff kriegen. Also ich brauche da eigentlich keinen Mutmacher.
Für mich, schöne Statistik,
das ist Lothar. Eine
schöne Statistik, die bringt dich da immer richtig.
Naja, nein, ich weiß, dass die Mehrheit der Menschen in unserem Land echt nicht doof sind. Die wissen, was zu tun ist.
Die haben ja auch, es gab das. Ja auch viele, die gesagt haben, wieso hat das so lange gedauert eben mit diesem Not oder mit dieser Notbremse oder so. Also ich kenne ganz viele Leute, die gesagt haben, dann lass uns doch bitte jetzt richtig einmal runterfahren, wir da und dann gab es immer diese Ministerpräsidentenrunden und man hat sich gefragt, was, also klar, da sind dann noch andere, Interessen, Faktoren, die dann noch eine Rolle spielen. Ne? Aber ich hatte immer den Eindruck, der große Teil der Bevölkerung ist eigentlich ganz klar, okay, machen wir jetzt einen Lockdown, warum nicht?
Dann gibt es auch Befragungen zu, das ist ja so. Ne? Auch die Cosmo-Befragung hat das immer wieder ergeben. Ja? Also das heißt aber, die Menschen haben es eben auch schon alleine gemacht, viele.
Und
viele haben es vernünftig gemacht, das muss man einfach sagen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auf einem guten Trend sind. Und ich meine, das ist natürlich ein Mutmacher, ja klar. Ja.
Eine Frage noch hier, wahrscheinlich auch aus allgemeines Interesse gesorgt. Karneval, so klassisch. Und zwar nicht draußen auf der Straße, Rosenmontag, sondern in der Kneipe, wo die Leute sich anschwitzen, singen und so weiter. Realistisch, dass das im nächsten Jahr, also im nächsten Frühjahr wieder stattfindet?
Also nochmal unter der Prämisse, dass die Leute alle vernünftig bleiben, dass wir dann nach wie vor uns alle impfen, dass auch wenn jetzt die Zahlen runtergehen, dass trotzdem die Impfbereitschaft oben bleibt, dass es dass wir das erreichen, dass wir wirklich einen relevanten Teil unserer Bevölkerung geimpft haben, dann ist das absolut möglich, klar.
Ich habe hier noch was Doppeltes, sehr hübsch. Einen Dank erstmal für eure, deine unermüdliche Arbeit und die deiner Leute, die übermenschliche Geduld. Ich zitiere hier tatsächlich, du bist immer ruhig, immer verständlich, sagen zumindest einige unserer Zuhörer, wollte ich dir nicht vorenthalten. Eine damit verbundene Frage. Man hört ja immer wieder, was weiß ich, Morddrohung und. Ne? Also irgendwelche anonymen, hast du irgendwelche persönlichen, ich sag mal, Gefahrenmomente oder so die übliche Pöbelei erlebt? Oder?
Also das sind ja meistens schriftliche Einlassungen oder in sozialen Medien oder E-Mails. Also das in hohem Maße prallt das auf unsere Pressestelle ein, ja. Die dann wir haben eine Hotline und so, und dann gibt's Menschen, die sich eben wirklich nicht benehmen können.
Kriegen die einen Bonus bei euch in der Pressestelle?
Ja, also, das ist, öffentlicher Dienst ist gar nicht so einfach, ne. Aber wir tun, was wir können. Also, ich kann nur mal mich bei all dem bedanken und ich kann nur sagen, wie stolz ich auf die alle bin.
Die halten durch. Ne? Eine Lehrerin weist übrigens dafür hin, in der nächsten Pandemie solle man das Thema Mehrsprachigkeit früher entdecken. Sie sagt, sie arbeitet in einer Brennpunktschule und hat fast jeden Tag damit zugebracht, den Kindern die Details der neuesten Regeln, Infektionswege und zu erklären, weil die Kinder, da ging es noch mit dem Deutschen, aber die Eltern dann nicht. Und die sagte, es fehlen einfach Informationsmaterialien in 15
also
Sprachen.
Ehrlich gesagt, das stimmt nicht so ganz. Die sind alle da. Die findet man alle auf der Website vom BMG. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen. Das ist alles da.
Ja.
Aber die Frage ist wieder, wie kommt es an den User? Ne? Und da bin ich jetzt auch kein Fachmann für. Aber da kann man gar nicht genug tun. Und da muss aber nochmal, das muss dann wirklich lokal geschehen. Es muss Menschen geben, die sich diesen Job dann auch annehmen und dann dafür sorgen, dass in bestimmte Gruppierungen dann eben bestimmte Informationen reinkommen. Also die Infos sind alle da, aber es ist ja so schwierig. Zum einen, weil wir so diverse Gesellschaft haben, aber auch, weil es ja so viele Kanäle gibt. Ja. Und als wir noch klein waren, da gab es ein Fernsehen, ne?
Süddeutsche.
Und dann gab es drei Kanäle, glaube ich, oder zwei, ich weiß gar nicht mehr genau.
Festnetztelefon.
Und dann haben wir die Information, damals, glaube ich, haben wahrscheinlich 80% der deutschen Tagesschau geguckt und dann wussten die, was los war.
Zeitung,
ne? Ja, und Radio. Und heute ist das so divers, das ist einfach wirklich schwierig.
Wo ist eigentlich Christian Drosten?
Der wird in seinem Institut arbeiten.
Aber also, der ist so abgetaucht.
Das weiß ich gar nicht. Also
ich finde, der ist weniger zu sehen als...
Der macht seinen Podcast nach wie vor.
Hättest du das auch machen sollen von Anfang an? So einfach
also wir haben tatsächlich, also ich denke, beim nächsten Mal würden wir sowas machen, ja.
Und überhaupt diese, also am Anfang waren ja alle, also erster Lockdown und so, alle waren irgendwie dabei und alle haben mitgemacht und die Kommunikation war ganz gut. Und das hat sich ja irgendwie verändert. Was muss aus deiner Sicht nächstes Mal besser kommuniziert werden?
Also ich sag's nochmal, es ist extrem schwierig, in alle Gruppierungen reinzukommunizieren. Ja. Das passiert einfach nicht. Mit den sozialen Medien hat sich das total verändert. Das wisst ihr ja viel besser als ich. Das ist ja euer Genre. Da gibt es bestimmte Echokammern, wo man sich dann eben nur mit Gleichmeinenden austauscht. Und wie willst du da reinkommen?
Ja.
Du musst ja quasi infiltrieren. Gezielt, also ich denke, aufgrund dieser Diversität ist das extrem schwierig. Und man muss alle Medien bespielen und man muss, aber ich sage das nochmal, wir müssen auf der lokalen Ebene viel machen. Also ein Beispiel, Schulen. Das ist eine Riesenchance. Wir hätten ja jetzt die Kinder, hätten wir jetzt wirklich zu gesundheitskompetenten Leuten aus.
Ja.
Ich meine, wir hätten den Kindern, viele Kinder, die haben es wahrscheinlich auch gemacht, aber in den Schulen hätte man Hygiene beibringen können, wie man sich schützt und so weiter. Hätte man alles ins Programm reinbauen können, dann noch mit Digitalisierung verbunden und so. Das sind ja alle Chancen, solche Krisen. Und das sehe ich, ich sehe nicht, dass das genügend gemacht ist. Da kann man sich besser darauf vorbereiten. Denn die Kinder sind ja dann auch, genau wie du sagst, Multiplikatoren für die Eltern.
Genau.
Ja, das ist genau der Punkt. Also man kann schon besser kommunizieren, aber das müssen dann Kommunikationswissenschaftler, Soziologen so machen. Aber die Rezepte, die müssen alle auf den Tisch. Lessons learned ist
wichtig. Ja.
Ich habe nur zwei Fragen und was Lustiges. Und
dann mach doch die zwei Fragen und ich glaube, dann sind wir auch.
Ricardo Lange, ein Name, den man sich merken muss. Das war der sehr durchtrainierte Intensivpfleger.
Der hatte auch eine Kolumne auf dem Tagesspiegel.
Der da mit euch, ich glaube, mit dir und Jens Spahn.
Ich glaube, das war vor zwei Wochen oder letzte Woche.
Noch gar nicht so lange her. Und es war ein interessanter Kontrast. Ihr wart praktisch so die Draufgucker, ne, die Steuermänner. Und der kam aus dem Maschinenraum. Mhm. Der war ja ist ja auch ein sehr prägnanter Typ. Hattet ihr das Gefühl, der liest euch mal die Leviten?
Also ich muss zuerst mal sagen, ich war extrem happy, dass der da war, weil ich lese seine, nicht jeden Tag, oder nicht jedes Mal, aber ich lese diese Kolumne. Und also ist ja auch ganz wichtig, ich meine, okay, wir leisten Großartiges und machen viel, aber wir sitzen eben genau nicht im Maschinenraum. Und aus meiner Sicht müssen natürlich dann in so einer Konstellation müssen genau Leute, die wirklich vor Ort sind und wirklich direkt Augenzeugenberichte liefern können, die müssen viel mehr in die Öffentlichkeit.
Hättet ihr auch früher machen müssen, ne?
Also, solche Leute. Ich finde auf jeden Fall ich fand den toll. Ja. Ich habe mich erstens sehr gefreut, dass er da ist, hat mir übrigens heute eine E-Mail geschrieben und fand toll, dass wir uns da getroffen haben und so. Und ich denke, das ist total wichtig, diese Authentizität brauchst du. Das kannst du nur haben. Wir können immer über irgendwas berichten. Ich kann die Zahlen und so weiter und ich weiß auch, was da so ist, aber eben nicht aus dem Maschinenraum. Aber das Interessante ist, und das habe ich auch schon von anderen gehört aus dem Krankenhaus, es gibt selbst unter den Leuten, die dort arbeiten, gibt es Menschen, die leugnen die Krankheit. Und ich habe sogar mit einem Arzt gesprochen, der hat mir sogar von mehreren Patienten erzählt, die teilweise wirklich sterbenskrank waren, das überstanden haben, die aber dann geleugnet haben, dass das Corona gewesen sein könnte. Das heißt also, selbst dieser authentische Person, der hat zu mir gesagt, das Erste, was er zu mir sagte, als ich ihn traf, sagte ich, Mensch, toll, dass Sie da sind, so klasse, dass ich Sie mal kennenlerne. Hab gar nicht gewusst, dass Sie so bemuskelt sind. Und dann sagte er, da habe ich mich bedankt, was er so leistet, ja, weil das ist ja wirklich fantastisch. Und sagte er, ja, aber wir werden teilweise auch bedroht und es gibt Leute, die sagen, ihr seid doch gekauft, ihr erzählt doch Sachen, nur weil er dafür bezahlt wird. Das heißt also, es gibt so wirre Köpfe in unserem Land, dass selbst der aus dem Maschinenraum, dass selbst dem unterstellt würde, er würde eine Geschichte erzählen. Das hat mich schon irgendwie verwundert.
Habt ihr beim RKI eigentlich auch Corona-Leugner?
Also nicht, dass ich wüsste.
So, letzte Frage. Welche Werte werden künftig vielleicht herangezogen statt des Inzidenzwertes? Den haben wir uns jetzt alle, an den haben wir uns alle gewöhnt, aber wird es bei der nächsten vergleichbaren Pandemie, werden da andere Werte wie Alter, Sterblichkeit, Zahl der Intensivbetten oder sowas
mit? Also wir haben, also erstmal, die Inzidenz wird immer bleiben. Das ist ja der beste Aussagewert für ein akutes, aktuelles Geschehen. Mhm. Ja, das ist einfach so. Die Anzahl der Fälle nach einer klaren Definition und so, das wird immer bleiben. Aber dieser R-Wert ist natürlich auch nicht unwichtig für die Dynamik. Aber wir haben ja ein Papier verfasst, das heißt Control Covid. Das haben wir vor ein paar Wochen auf die Website gestellt. Und da steht drin, die Hospitalisierungsrate bei Menschen über 60. Da steht drin, die Nachverfolgbarkeit von Fällen durch das Gesundheitsamt und da steht eben Inzidenzwerte drin. Also das heißt, das sind alles so Werte, die wir drin haben. Und natürlich das Einzige, was wir haben an einem Echtzeit-Tool, das ist das DIVI-Register. Und das muss man mal ganz klar sagen, das wäre niemals gekommen, wenn wir nicht die Pandemie hätten. Denn es gibt sehr viele, die wollen solche Echtzeit-Tools nicht. Und wir wollen viele von den Echtzeit-Tools, weil die uns die Wahrheit sagen und einen direkten Einblick geben. Das heißt, ich hoffe, dass wir nicht nur das DIVI-Intensivregister behalten können, sondern ich hoffe, dass noch andere Erfassungssysteme, wir haben ja mehrere am RKI, mehrere, aber die sind immer nur die sind nicht also komplett repräsentativ und sind ein bisschen zu langsam. Aber ich hoffe, dass wir das gesetzlich verpflichtend haben, dass wir zukünftig schneller Realtime-Daten haben. Und zwar nicht, dass wir nicht genug Wissen hätten, um zu wissen, was zu tun ist, aber um diese Leugner so zu überzeugen und viele Leute, du kannst ja immer was wegdiskutieren und kannst immer ein Argument für oder wider. Aber wenn du Echtzeitdaten hast, das ist das Überzeugende, was du haben kannst.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage.
Ja, los, komm, wenn wir ihn einmal hier.
Und zwar jetzt wirklich, ja, ganz zum Schluss, dein Wunsch. Was ist dein größter Wunsch jetzt für unsere Normalität oder unsere Zukunft?
Also ich wünsche, dass wir aus dieser Krise eben wieder gelernt haben, was auch die wirklich wichtigen Werte sind, ne, im Leben. Also das muss man natürlich mal sagen. Wir leben ja schon in Deutschland schon in einer besonders guten Umgebung und uns geht es ja schon, zumindest der Mehrheit von uns Menschen, die hier leben, geht es ja schon sehr gut, dass man sich wieder auf die wichtigen Werte im Leben besinnt. Und ich hoffe sehr, und eine große Hoffnung, dass wir dadurch auch dafür Sorge tragen, dass der Konsum, der ist ja teilweise schon eingebrochen. Und ich meine, da gibt es ja genug Theorien, wie wir nachhaltiger leben können. Ich hoffe, dass das ein bisschen das angeschoben hat, dass wir nachhaltiger leben, dass wir unser Ernährungsverhalten und unser Konsumverhalten ein bisschen ändern, um die Erde ein bisschen mehr zu schützen. Ich hoffe, dass das übrig bleibt und eben verantwortungsbewusster werden in vielen Teilen. Weil wir ruinieren unsere Erde. Und es gibt bestimmt eine Menge Leute, mit denen habt ihr wahrscheinlich auch gesprochen, viele Leute, die haben sich jetzt die Welt mal ganz in Ruhe angeguckt und manche davon, die haben wirklich ihr Leben geändert und haben gemerkt, es geht ja auch ein bisschen ruhiger. Also ich hoffe, dass die Welt ein besserer Ort wird, das muss ich wirklich sagen.
Ich mache es eine Nummer kleiner. Ich hoffe, dass die Medien vielleicht auch ein bisschen was gelernt haben, sage ich durchaus selbstkritisch. Ich habe hier ein kleines Fundstück, das wollte ich dir zum Schluss nicht vorenthalten. Vom 13. Mai 2020, also ziemlich genau ein Jahr her, Behörde im Sturm, hat die Bundesbehörde versagt. Aus der Qualitätswochenzeitung Die Zeit, mein Lieblingssatz. Seit Wochen gibt es scharfe Vorwürfe gegen das Institut. Jetzt aber kommen zu den Experten auch andere Stimmen der breiten Öffentlichkeit, die das RKI angreifen. Eine zweite Welle, Zitat, an Infektionen, vor der RKI-Präsident Lothar Wieler zuletzt warnte, sei ein Hirngespinst. Da wurde irgendwer in der Bild-Zeitung zitiert. Ich glaube, die zweite Welle hat uns ganz schön erwischt. Nämlich, das waren genau die Weihnachtstage mit einer sehr, sehr hohen Sterblichkeit. Dafür bist du von der Qualitätszeitung für die Ankündigung gegeißelt worden. Nochmal, das richtet sich nicht gegen die Zeitkollegen. Es zeigt einfach nur, wie diese Pandemie einfach uns alle ein bisschen gaga gemacht hat.
Hoffentlich am Ende demütiger.
Ja, genau. Demut, ja.
Kinder, das wird mir jetzt hier alles ein bisschen
zu pastoral. Ja, aber wir wollen, das ist doch ein
Mutmach-Podcast, genau. Deswegen singen wir jetzt am Ende, aber erst wenn das Mikrofon aus ist, sofort die schmutzigen Lieder, die wir damals auch in der WG gesungen haben. Es werden sämtliche Zeugnisse und Fotos davon vernichtet. Das war der Mutmach-Podcast. Wir mit dem ganz wunderbaren RKI-Präsidenten Professor Dr. Lothar Wieler. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ich danke.
Oh, jetzt müssen wir noch einen Jingle spielen. Wir sind so gerührt.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Podcast von Funke.